Wenn nicht schon geschehen, dann schlagt gerne mit mir das Esterbuch auf, Kapitel 6. Wir befinden uns immer noch im persischen Königreich in unserer Predigtreihe im Buch Esther. Und eine Vielzahl von Juden lebt in diesem Reich und steckt plötzlich in Gefahr. Denn Haman, die zweite Hand des Königs, ist von Hass gegen die Juden erfüllt. Und mit der Zustimmung des Königs konnte er wirken, dass quasi ein Holocaust-Gesetz erlassen wurde. Aufgrund seines persönlichen Hasses gegen das Volk Gottes hat er den König dazu gebracht, alle Juden in 127 Provinzen an einem bestimmten Tag, der noch einige Wochen oder Monate vor ihnen liegt, umbringen zu dürfen in diesem großen Reich. Und die Königin Esther, die auch Jüdin ist, aber zu diesem Zeitpunkt auf wundersame Art und Weise zur Königsherrschaft gekommen ist. Die Königin Esther hat gestern Abend dem König Ahasveros und Haman erklärt, dass sie heute sagen möchte, was sie vorhat. Dass sie eintreten möchte für das jüdische Volk. Also wir haben hier eine Folge von Tagen. Es ist ein sehr enger Zeitraum, deswegen spreche ich von gestern. Gestern traf sich Esther mit dem König Ahasveros und Haman und wollte eigentlich in die Konfrontation gehen und sagen, das geht so nicht, das jüdische Volk muss gerettet werden und ich offenbare mich jetzt, auch ich gehöre zu Gottes Volk, das darf so nicht weitergehen. Und sie hat Haman und ihrem Ehemann, dem König Ahasveros, gesagt, morgen werde ich euch noch einmal einladen und dann werde ich euch mein Anliegen und mein Begehren mitteilen. Als das Abendessen vorbei ist, geht der Haman, dieser Judenhasser, fröhlich und guten Mutes nach Hause und auf dem Weg sieht er Mordekai, dass dieser Mordekai sich weigert, als Jude diesem Haman Ehre zu erweisen, sich vor ihm zu beugen, ihn zu respektieren. Und nach diesem Abendessen wird die Situation nur noch schlimmer. Der Holocaust, der Judentod, der angekündigt ist, ist schon schlimm genug, dass das ganze Volk, alle Juden im Persischen Reich umgebracht werden sollen. Aber jetzt wird es noch dramatischer. Mordekai steht auf der Todesliste für den nächsten Tag bei Haman ganz oben. Haman beschließt sich, ich möchte Mordekai nicht erst in einigen Wochen mit allen Juden zusammen umbringen, sondern ich möchte jetzt schon, am nächsten Tag, weil er mir meine Freude raubt, möchte ich diesen Mann tot sehen. Und zwar auf einem Holzpfahl möchte ich ihn umbringen. Esther weiß von dem ganzen Plan nichts. Niemand weiß etwas von diesem geheimen Plan, dass Mordekai nur noch wenige Stunden bleiben. Esther hat eigentlich gar keine Zeit zu verlieren, aber sie weiß einfach nicht drum und Mordekai ist zum Abschuss freigegeben. Und nach diesem Abendessen, als Haman sich diesen Entschluss gefasst hat, ich möchte Mordekai den Juden umbringen und aufhängen, heißt es in Vers 1 in unserem Text: In jener Nacht floh den König der Schlaf. So befahl er, das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik, zu bringen, und sie wurde vor dem König vorgelesen. Wir werden gleich noch lesen, dass er dort liest, wie Mordekai ihn gerettet hat. In jedem Fall sehen wir, dass aus irgendeinem Grund plötzlich, eigentlich grundlos, dem König der Schlaf entzogen wird, der Schlaf wird ihm geraubt und er ist hellwach in dieser Nacht. Und es gibt keinen triftigen Grund, warum wir erkennen könnten, warum dieser König auf einmal wach ist. Anscheinend war es der Rede wert, wahrscheinlich hat er immer einen guten Schlaf gehabt, dieser Mann, er hatte ja keine Sorgen, er war der mächtigste Mann auf dem Planeten zu dieser Zeit, aber er konnte nicht schlafen. Irgendetwas hat ihn wach gehalten. Irgendjemand hat diesen Mann wachgehalten. Aber der König selber kann in Ruhe schlafen. Er hat ein gutes Abendessen mit seiner Frau und mit seiner zweiten Hand gehabt. Und morgen weiß er, es wird noch einmal ein solches Abendessen geben. Es wird gute Gemeinschaft geben. Der Einzige, der in Unruhe ist in dieser Nacht, ist Haman. Denn in dieser Nacht hat er beschlossen, ich möchte einen circa über 20 Meter hohen Holzpfahl errichten für den nächsten Morgen und dann Mordekai auf diesen Holzpfahl aufhängen. Also dass wir mal so die Dimension bekommen, was dieser Mann im Schilde führt. Das ist der Einzige, der in Unruhe ist, der Einzige, der auf hellwach ist in dieser Stadt und einen Plan schmiedet. Mordekai schläft und Mordekai weiß nicht, dass das Nägelklopfen in der Stadt, was er vielleicht auch vernommen hat beim Zubettgehen, dass das Nägelklopfen ihm galt und in wenigen Stunden seinen Untergang besiegeln soll. Könnte man sich das so vorstellen, alle schlafen da in der Stadt und auf einmal hörst du mitten in der Nacht, dopp, 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 dopp. Mordekai denkt sich, Mensch, wer da jetzt noch arbeiten geht, gut, dass ich nicht arbeiten brauche, ich kann noch eine Runde schlafen, aber dabei wird da gerade dein Galgen geschmiedet. Schon eine harte Nummer. Haman ist der Einzige in dieser Nacht, der in Unruhe ist, aber in Wirklichkeit sehen wir in unserem Text, auch wenn es nicht wortwörtlich so benannt wird, ist nicht Haman der Einzige, der in Unruhe ist, auch der verborgene König, der lebendige Gott, ist in dieser Nacht in Unruhe. Und er ist in Unruhe für sein Kind. Gott ist in Unruhe über Mordekai. Gott macht sich nämlich hier höchstpersönlich auf und sieht eben nicht tatenlos zu. Mordekai konnte nicht interagieren, er konnte nicht intervenieren. Esther konnte nicht handeln. Sie hätte nicht sagen können, König, ich habe gesagt, morgen reden wir. Wir müssen noch in dieser Nacht reden, weil dieser Plan ungeheuerlich ist. Irgendjemand muss wach werden und muss handeln. Irgendjemand muss auch unruhig werden über diese Schreckenstat. Und das ist Gott höchstpersönlich, der hier nicht schweigen kann, der nicht tatenlos einfach in der Ecke sitzen kann und sich das Spektakel anschauen kann. Und das ist eine gute Nachricht für uns. In 2. Mose 14, Vers 14 heißt es, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Der Herr wird für euch kämpfen. Wir sehen in unserem Text, dass der Herr genau das tut. Dort, wo dir die Dinge verborgen bleiben, wo du gar keine Möglichkeit hast, dich zu verteidigen, da ist der Herr treu und er wird für uns kämpfen. Und das sehen wir hier in diesen Texten. Der König Ahasveros, der hat keinen Anlass zu überlegen, ich muss irgendwie was, irgendwie einen Plan schmieden gegen diese Pläne von Haman, weil der Tod der Juden ist ja so oder so beschlossen. Wenn am nächsten Tag kommt, weißt du, der Mordekai, der treibt es immer auf die Spitze, lass uns ihn schon jetzt um die Ecke bringen. Ahasveros ist jemand, der immer auf die Meinung von anderen hört, der keine eigene Stellung hat, sondern sich diktieren lässt, was er machen soll. Und vom Charakter von Ahasveros wäre klar gewesen, dass er sagt, okay, du möchtest ihn tot sehen, also lass uns ihn umbringen. Aber Gott lässt das nicht zu. Nicht der persische König ist hier besorgt, sondern der verborgene König von Mordekai ist in Bewegung und Gott lässt Ahasveros in dieser Nacht keine Ruhe. Der König weiß nicht, dass Gott dahinter steckt. Aber hier sehen wir die verborgene Hand in den Geschicken. Und Gott hat einen anderen Plan. Er hat einen anderen Ratschluss. Und deswegen hält er diesen König wach, weil auch der Herr nicht schläft. In Psalm 121, Versen 3 bis 7 lesen wir genau dieses Prinzip unseres Gottes. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Das ist genau das, was Mordekai erkennt und keine Kenntnis davon hat. Ist dir im Klaren, wie oft der Herr in der Nacht wach ist für dich, wo du schläfst und keine Ahnung hast, welche Pläne gegen dich geschmiedet werden? Und ich sage es immer wieder, unser Kampf als Christen ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern das Neue Testament sagt, wir haben einen Kampf gegen Mächte und Gewalten. Da gibt es einen geistlichen Feind, der uns traktieren möchte, der uns Unheil anrichten möchte. Aber der Herr schläft nicht. Deswegen können wir in Ruhe zu Bett gehen, weil wir wissen, der Herr passt auf uns auf. Deswegen sagt die Bibel auch, der Herr gibt es dem Gerechten im Schlaf. Der Herr gibt es dem Gerechten im Schlaf. Lasst uns weiterlesen in Esther 6. Seid ihr wach? Ja, winkt mal hier. Super. Ihr wirkt ein bisschen müde hinter eurer Maske. Verse 2 bis 3. Da fand sich geschrieben, in diesen Chroniken, die er sich vorlesen hat, lassen hat, da fand sich geschrieben, was Mordekai gemeldet hatte über Bigthan und Teresch, die beiden königlichen Eunuchen, von denen, die an der Schwelle Wache hielten, dass sie nämlich danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Sie wollten den König umbringen, Hofbeamte. Da sagte der König, was ist dem Mordekai dafür an Ehre und Auszeichnung erwiesen worden? Und die Pagen des Königs, die ihn bedienten, sagten, es ist ihm nichts erwiesen worden. Also Ahasveros wird an die Intrigen und Mordpläne seiner Hofbeamten erinnert. Das liest du im zweiten Kapitel dieses Buches. Und er bemerkt, die Rettungstat von Mordekai wurde gar nicht belohnt. Wir dürfen nicht denken, dass das irgendwie ein paar Wochen erst her ist. 5 Jahre sind ins Land gegangen seitdem. 5 Jahre lang gerät Mordekais Tat in Vergessenheit. Das, was Mordekai an guten und vorbildlichen Dingen getan hat, wird einfach 5 Jahre lang verschwiegen und vergessen. Und Mordekai hat durchaus vorbildlich gehandelt. Er hat genau das getan, was Gott von den Juden auch in der damaligen Zeit gefordert hat. Lasst uns lesen Jeremia 29, Vers 7, wo der Prophet Jeremia sagt, es wird ein Tag kommen, wo ihr im Persischen Reich sein werdet, mal meinen Worten, ihr werdet in der Gefangenschaft sein und dort sage ich euch, wie ihr euch verhalten sollt. Jeremia hat prophezeit, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Der Mordekai war ein Friedensstifter in dieser Zeit und hat seinen König beschützt, auch wenn er kein Jude war, auch wenn er dort in Gefangenschaft war. Er war guten Willens und er hat diesen Mann beschützt, weil diesen König umzubringen, auch wenn dieser König wirklich ein Dreckstyp ist, wie wir in dem ganzen Buch lesen können, und moralisch total verwerflich, weiß er, das geht zu weit, ich muss intervenieren. Er hat Frieden für die Stadt gesucht. 5 Jahre lang wurde es nicht beachtet. Das gleiche Prinzip gilt auch uns heute. In 1. Timotheus 2, 1 bis 2 lesen wir, betet für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das ist eigentlich das Gleiche. Wir sollen Frieden suchen für die Stadt, wo wir sind. Wir sollen auch für die beten, die in der Regierung sind. Wir sollen für die beten, die über uns stehen, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Beachte hier, Mordekai tat das Richtige und er wurde A, nicht beachtet und B, er wurde sogar von dem, den er gerettet hat, im Stich gelassen. Inwiefern wurde er von dem König im Stich gelassen? Der König hört von Haman, er hat einen Disput mit Mordekai und den Juden, lass uns alle Juden umbringen, und dem König fällt nichts anderes ein und sagt, ja, lass uns doch alle Juden umbringen. Und Mordekai weiß, hey, lieber König, ohne mich gäbe es dich gar nicht mehr. Und jetzt spüre ich nicht nur einen kleinen Stich im Rücken, sondern ein Samurai-Schwert hängt hier drin. Und du stichst auf mich ein. Lieber König, geht's noch? Geht es noch? Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Mordekai bleibt unbeachtet und Mordekai wird im Stich gelassen. Frage an dich. Gab es auch in deinem Leben schon Momente, wo du dich trotz vorbildlichen Verhaltens hintergangen, belogen und betrogen gefühlt hast? Dort, wo du alles richtig gemacht hast, dort, wo du dich an die Spielregeln gehalten hast, dort, wo du versucht hast, Gutes zu produzieren, Gutes zu wirken, dass das am Ende für dich kein gutes und schönes Resultat hatte? wo du das Gefühl hattest, ich werde hier noch als Fußabtreter gebraucht, obwohl ich doch mit allen meinen Mitteln, die ich habe, das Gute bewirken möchte. Vielleicht kennst du das in deiner Familie. Ich nehme das mal jetzt, weil wir für die beten sollen, die in Hoheit sind, die über uns stehen. In der Familie gibt es auch Konstellationen, unsere Eltern stehen über uns. Auch dort gibt es Missbrauch in Beziehungen. Wie sieht's am Arbeitsplatz aus, wo du eigentlich Gutes wirken wolltest und dein Vorgesetzter oder dein Chef haut dir noch eine rein? Vielleicht nicht mit der Faust, aber verbal, permanent. Wie sieht es mit der Regierung aus? Heikles Thema in unseren Tagen. Einige fühlen sich aktuell hinters Licht geführt und betrogen und hintergangen. Andere nicht. Das ist sehr, sehr subjektiv und sehr, sehr unterschiedlich. Einige denken, ich tue und ich mache und jenes. Und dann wird auf einmal eine Regel aufgestellt, die genau mich trifft. Und auf einmal sitze ich wieder im Staub. Andere nicht. Andere trifft es nicht so hart wie mich. Aber ich als Bürger, der sich bemüht, auf einmal trifft es mich. Kennt ihr sowas? Was ist, wenn wir in solche Situationen kommen? Mordecai ist in so einer Situation angelangt. Ich möchte sagen, lass Bitterkeit in deinem Leben keinen Raum. Lass Bitterkeit in deinem Leben keinen Raum. Gottes Wort sagt, bete. Nicht nur für dich, sondern bete für die, die über dir sind. Bete für die, die es auch schlecht mit dir meinen. Gottes Wort sagt, segne deine Feinde. Und komm nicht auf die Idee, dass es irgendwie legitim wäre, nur weil du Betrug und Hintergehung erlebst in deinem Leben von denen, die in Hoheit sind und du dich ungerecht behandelt fühlst, dass du irgendwie jetzt das Zepter dir selber in die Hand nehmen kannst und Rache üben kannst und in Rebellion auftreten kannst. Mordecai war nicht so. Mordecai war treu und Mordecai war in der Ruhe. Mordecai war im Fasten. Mordecai war gerichtet auf seinen Hüter, der nicht schläft und nicht schlummert und das Recht für seine Kinder hinaustragen wird. Darum, lass Bitterkeit keinen Raum. Bete, segne und vertrau auf Gott. Such keine persönliche Revanche dort, wo du hintergangen wirst. Denn beachte in unserem Text, wir haben es eben gerade von Angie in der Lesung gehört, Mordecai soll am Tag seiner Hinrichtung, wo alles auswegslos ist, am Tag seiner Hinrichtung soll er plötzlich geehrt und belohnt werden. Er war in der Ruhe. Der Friedensstifter war selber im Frieden. Und Gott hat ihn gesegnet und belohnt und gestärkt in seiner katastrophalen Phase. Es scheint hier zwar alles so, als wenn hier eine Idee vom König herkommt, eine Initiative des Königs, aber das wäre nur die äußere Fassade. Vielmehr erleben wir hier in unserem Text eine Initiative des verborgenen Königs, des Königs Gottes, der handelt und Mordecai ehren möchte und nicht in Schande stürzen sehen möchte. Denn Gott registriert all die Dinge, die Mordecai getan hat. Er registriert alle Dinge, die du und ich tun. Und Gott wird Wege finden, dich und mich zur Ehre zu bringen. Vielleicht wendest du jetzt ein, ja, aber meine Regierung zeichnet nicht auf, was ich Tolles tue. Mein Chef führt kein Buch darüber. Meine guten Taten, meine guten Ambitionen, meine guten Motive, auch meine Feinde zu segnen, Gutes zu wirken, wird nirgends verzeichnet, dass sich jemals irgendjemand daran erinnern könnte, wie bei Mordecai. Und dann frage ich dich, ist das wirklich so? Wird das wirklich nicht aufgezeichnet für dich? Vielleicht denkst du das, aber ich sage dir, unser verborgener König führt verborgenes Buch darüber, was du und ich tun, was du und ich wirken, um dann zu seiner Zeit uns zur Ehre zu bringen. In Offenbarung 20, Vers 12 lesen wir, am Ende der Welt, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Gott registriert, was wir tun. Der König Ahasveros hatte keine Veranlassung, Mordekai Gutes zu erweisen. Das ist 5 Jahre her. Und aufwachen muss er auch nicht, weil es keinen Stress gibt. Aber Gott registriert, was wir tun in Treue. Und Gott, es ist ein Herzensanliegen, uns zur Ehre zu bringen. Es ist sein Wesenszug, sein Charakter, dass er beschenken möchte, dass er ein Segnender ist. Amen. Amen. Und deswegen, wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, ich werde unfair behandelt, ich habe investiert, ich habe Gutes gewirkt, aber da ist niemand, der auf meine Schulter klopft, da ist niemand, der mich unterstützt, da ist keine Hoffnung, dass jemand irgendwann mal sagt, das hast du gut gemacht. Ich sage dir, vertraue auf den Herrn. Halte dich an ihm fest, denn er führt Buch über das, was du in Treue tust. Und eines Tages, wenn du vor ihm stehst, wird er sagen, gut, du treuer Knecht. Und dann wirst du zur Ehre kommen, die Gott dir bereitet. Wir sehen bei Mordekai das Wesen Gottes, was uns in der Offenbarung beschrieben wird und uns allen gilt. Mordekai merkt, es gibt keine Belohnung oder es gab bislang keine Belohnung für diesen Mordekai. Und der König Ahasveros weiß nicht, was er tun soll in dieser Situation. Wir wissen, Ahasveros ist ein Typ, der keine Meinung hat. Ein desaströser Mann, der kein Profil hat und nicht weiß, was er will. Weil er mal wieder nicht weiß, was zu tun ist, ist er am frühen Morgen auf der Suche nach einem Berater. In Versen 4 bis 9 heißt es, da sagte der König, wer ist im Hof? Also ich brauche Rat, wer ist im Hof? Nun war Haman gerade in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um den König zu sagen, man möge doch Mordekai an dem Holzpfahl aufhängen, den er für ihn errichtet hatte in der Nacht. Und die Pagen des Königs sagten zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Der König sagte, er soll hereinkommen. Und Haman kam herein. Der König sagte zu ihm, was soll man dem Mann tun, an dessen Ehrung der König gefallen hat? Und da dachte Haman in seinem Herzen, wem könnte der König mehr Ehrung erweisen wollen als mir? Und Haman sagte zum König, was den Mann betrifft, an dessen Ehrung der König gefallen hat, so soll man ein königliches Gewand bringen, mit dem sich der König bereits bekleidet hat, und ein Pferd, auf dem der König schon geritten ist und auf dessen Kopf königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man soll das Gewand und das Pferd der Hand eines der Obersten des Königs, eines der Vornehmen, übergeben. Und man soll dem Mann, an dessen Ehrung der König gefallen hat, das Gewand anziehen und ihn auf dem Pferd über dem Platz der Stadt reiten lassen und soll vor ihm her ausrufen, so wird dem Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Haman ist echt so eine Keule. Haman hatte an diesem Tag keine Ehrung im Sinn. Er war getrieben davon, über jemanden Schande zu bringen, jemanden fertig zu machen. Er wollte Mordekai hängen sehen, denn sein Herz, so heißt es im vorherigen Kapitel, sein Herz war gestern noch fröhlich, aber in der Nacht ist ihm die Fröhlichkeit genommen worden. Mordekai vermieste ihm seine Laune und Haman suchte Wege zurück zur Freude. Zurück zur Freude. Ich habe mich gerade noch gefreut. Dann sehe ich auf einmal meinen Feind Mordekai. Die Freude ist weg. Ich brauche wieder Freude. Ich werde Schande über diesen Mann bringen. Und als der König ihn fragte, was soll man dem Mann tun, an dessen Ehrung der König gefallen hat, sah Hamans Herz die Möglichkeit, Freude wieder zu gewinnen, wieder Freude zu ergattern. Und Haman denkt, wie wir hier sehen, stets in Superlativen. Dieser Mann backt keine kleinen Brötchen. Dieser Mann will es immer ins Extreme treiben. Die Schande für Mordekai ist nicht einfach nur eine Abmahnung oder eine Beleidigung, auch nicht einfach nur ein Mord. Nein, es muss übertrieben groß sein. Über 20 Meter soll dieser Holzpfahl in die Luft recken, über die ganze Stadt. Und es darf nicht nächste Woche geschehen, noch in dieser Nacht nehme ich meinen Hammer und meine Nägel und werde diesen Pfahl errichten. Übertrieben. Die Schande, die er über andere Menschen bringen möchte. Ein Mann der Extreme. Deswegen wundert es nicht, als wenn er mitbekommt, der König will jemanden ehren. Ich bin die zweite Hand des Königs, wen will er sonst ehren außer mich? Ist auch die Ehrung, die er sich selber erweisen möchte, ebenso übertrieben. Was sagt er? Soll ein königliches Gewand sein, ein königliches Pferd mit königlichem Kopfschmuck und dann auch eine starke, laute Verlautbarung, wie groß dieser Mann ist, der jetzt auf diesem Pferd reitet. Und diese fatalen und übertriebenen Kurzschlussreaktionen von Haman gleichen dem Verhalten seines Königs Ahasveros. Wir haben uns hier in der Predigtreihe schon über diesen Ahasveros besprochen und haben gesehen, wie dieser Mann in Extremen denkt. Und dass er Kurzschlussreaktionen hat, die ihn dann ins Verderben führen. Haman ist aus demselben Holz geschnitzt. Wo liegt das Problem von diesen beiden Männern? Ihr Problem liegt in ihrem Herz. Ihr Herz ist durch und durch durchdrungen und verdorben von Sünde, von sich selbst, von Selbstsucht und Egoismus. Im allerersten Kapitel unseres Buches, da lesen wir, dass Ahasveros seinem Herzen folgt und daraufhin seine Ex-Königin, Vasti, könnt ihr euch noch daran erinnern, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, seine Ex-Königin, sein Herz wurde fröhlich vom Wein und darauf wollte er seine Ex-Königin vor diesem Saufgelage vorführen. Ihr könnt euch noch daran erinnern. Eine desaströse Tat, die sich nicht geziemt für einen echten Mann, für einen echten Ehemann, der seine Frau wirklich liebt und nicht als Lustobjekt einfach betrachtet und sie der Meute zum Fraß vorwirft. Und Haman ahmt dem König nach, indem er seinem Herzen folgte. Denn wir haben eben gerade in Vers 6 gelesen, da dachte Haman in seinem Herzen, wem könnte der König mehr Ehrung erweisen wollen als mir? Ich. Dieser Mann schläft mit sich selbst ein und wacht mit sich selbst auf. Sein Herz ist voll von sich selbst. Er folgt den Impulsen seines Herzens und manövriert sich selber in eine absolut desaströse Situation für sich selbst. Aus der Distanz, wenn wir miteinander in den Text schauen, können wir erkennen, dass sowohl Ahasveros als auch Haman durch und durch verdorben, hochmütig und unweise handeln. Niemand würde das Buch Esther lesen jetzt und wir sprechen darüber und würde sagen, Ahasveros und Haman, das sollten meine Mentoren sein und die sollten mich schulen, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich demütig bleibe in dieser Welt und so weiter. Jeder weiß, das ist eine Katastrophe, was diese beiden Männer repräsentieren. Das Problem ist nur, ihre Umwelt von Ahasveros und Haman, ihre Umwelt, in der sie lebten und webten, konnte ihnen dieses falsche Verhalten, diese negativen Impulse ihres Herzens nicht spiegeln und reflektieren. Da war niemand, der ihnen gesagt hat, dein Herz läuft in die falsche Richtung. Alle haben das gesehen und haben es vielleicht sogar, weil das nun mal so der Zeitgeist in dieser Zeit war, einfach das gerechtfertigt. Das ist halt so. So handelt man, so übt man persönliche Revanche, so kommt man zu seinen Zielen in seinem Leben. Denn Kritik wird von niemandem geübt. Ganz im Gegenteil, das, was der Haman vorhat
wo er seinem Herz folgt und sagt, lass uns alle Juden umbringen. Wir werden sehen, dass sich im ganzen Königreich an diesem Tag, der festgelegt wurde, sich viele aufgemacht haben und auf einmal wirklich die Juden umbringen wollten. Die Umwelt konnte ihnen nicht reflektieren. Vorsicht, dein Herz führt dich in fragwürdige und in eigentlich miserable Wege. Und meine Lieben, wir können aus diesen Versen für uns etwas lernen. Wo ein Mensch seinem Herz folgt, hat das in der Regel kein gutes Ende. Und auch wir sind in der Regel mit uns selber sehr unkritisch unterwegs. Wir können unser Verhalten perfekt rechtfertigen und legitimieren. Aber wenn wir so unterwegs sind, dann stehen wir in der Gefahr, nach den Maßstäben unserer Umwelt zu leben, weil hier keine Opposition kommt, keine Konfrontation, keine Korrektur. Alle machen das doch so, alle leben so. Ich bekomme hier keine Impulse von außen, dass das irgendwie fragwürdig falsch wäre, was ich gerade tue. Deswegen handle ich so, wie es mein Herz mir sagt. Mal ganz davon abgesehen, dass die Werbung voll von diesem blöden Slogan ist, dass man seinem Herzen folgen soll. Tu das, was dir gut tut. Hör auf dein Herz. Das ist der Slogan unserer Zeit. Das ist der Slogan dieser Welt seit eh und je. Das ist kein Problem in unserem 21. Jahrhundert, sondern das war schon ein Problem in diesem Jahrhundert, wo Esther und Mordecai gelebt haben. Und Haman und Ahasveros sind perfekte Repräsentanten, wie ein Mensch, der Gott nicht kennt, lebt. Er lebt nach seinem Herzen. Er tut, was sein Herz ihm an Impulsen gibt, stellt sich nicht in Frage, sondern tut es einfach, was er will. Koste es, was es wolle. Aber unser Herz, und das müssen wir hören, einige kennen das schon auch von mir. Ich sage das nicht das erste Mal. Einige sind neu dabei. Das musst du echt hören. Unser Herz ist kein guter Ratgeber. Dein Herz ist nicht von Grund auf gut und weise. Deswegen sagt die Bibel, dass wir ein neues Herz brauchen. Das alte taugt nämlich nichts, um so zu leben, wie es Gott Ehre bringt und ein Segen in dieser Welt ist. Darum sagt auch Jeremia an einer Stelle, dass unser Herz unvergleichlich trügerisch ist. Unvergleichlich trügerisch. Wir denken, das ist ja die Idee eines Trugs. Es wird dir etwas vorgegaukelt, es wird dir etwas angeboten. Du glaubst, dass das Wahrheit ist, aber am Ende läufst du ins Leere und stehst dann irgendwie selber im Sumpf oder vor der Wand. Folge deinem Herzen ist kein gutes Lebensmotto für Haman gewesen, wie wir jetzt gleich sehen werden. Nachdem Haman gesagt hat, wie man mit dem umgehen soll, an dem der König gefallen hat, mit Gewand, Pferd, Kopfschmuck und lautem Lobpreis, lesen wir in Vers 10 bis 11. Da sagte der König zu Haman, beeile dich, nimm das Gewand und das Pferd, wie du geredet hast, und mache es so mit Mordecai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt. Lass nichts ausfallen von dem, was du geredet hast. Da nahm Haman das Gewand und das Pferd und er zog Mordecai das Gewand an und ließ ihn über den Platz der Stadt reiten. Und rief vor ihm her aus, so, oder wahrscheinlich hatte er so, so wird der Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Wahrscheinlich eher so. Was für eine Ironie. Wenn du dich fragst, ob Gott Humor kennt, dann gibt dir Esther 6 eine sehr schöne Antwort. Die Bibel ist voll von Ironie und Humor. Viel mehr, als wir uns das oft klar machen. Hier stellt Gott die Verhältnisse voll. Dieser Augenblick, ich wäre so gern Mäuschen in dieser Szene. Und wie Haman dann gesagt wird, so jetzt gehst du zu dem Mordecai, dem Juden und machst das alles so, wie du gerade gesagt hast. Dieses Gesicht hätte ich so gern gesehen. Ich weiß, wer in dieser Szene nicht gelacht hat. Aber der Herr lacht über seine Spötter. Der Herr lacht über die, die sich gegen ihn aufbäumen, die hart in ihrem Herzen bleiben. Der Herr lacht darüber. Und deswegen wird uns dieser Text gegeben, dass auch wir merken, Gott ist voller Ironie. Es ist nicht schön, aber es ist Gerechtigkeit, was hier geschieht. Haman hatte nur zwei Ziele: sich selbst erhöhen und die Juden erniedrigen. Nun sehen wir in unserem Text, dass laut dem Verlauf der Königsschmuck, die Krone aufgesetzt wurde, bislang nur zweien: Esther und Mordekai. Ich weiß von dem Text nicht ganz genau, ob das Pferd die Krone trug oder Mordekai die Krone trug, das kann ich nicht so genau herauslesen. Aber auf jeden Fall wurden nur zwei gekrönt: Esther und Mordekai. Das ist bis zum Kapitel 6 die einzigen, die mit Kronen gekrönt wurden. Zwei Juden sind die einzigen, die gerade eine Krone tragen. Und Haman geht leer aus. Haman wollte Mordekai am Holzpfahl über die ganze Stadt erhöhen und damit Schande über ihn bringen. Nun muss Haman diesen Mordekai mit seiner Stimme, wie wir gelesen haben, über den Platz der Stadt erhöhen. Eigentlich war der Holzpfahl als Erhöhung gedacht. Jetzt ist es seine Stimme, die ihn erhöht und lobpreist. Gott kümmert sich darum, dass seine Kinder zur Ehre gelangen. Gott kümmert sich darum, dass du zur rechten Zeit zur Ehre gelangst. In Römer 8, Vers 28 lesen wir: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn du zu Gott gehörst, wenn du dich zu denen zählst, die wirklich Gott lieben, die den Ruf Gottes gehört haben und auch in diesem Ruf lebst, dann sei sicher, alles, was dir widerfährt, wird am Ende dir zum Guten dienen. Auch die schlechten Situationen, versteh den Vers nicht falsch, nicht die schlechten Situationen nennt die Bibel gut. Schlechte Situationen sind schlecht. Fieses ist fies, Trauriges ist Trauriges. Aber dieser Text möchte uns sagen, all das, was in uns Trauer bewirkt, alles das, was in uns Not und Kummer bewirkt, wird Gott nicht aufhalten, diese Dinge zu nutzen, um das beste Resultat am Ende für dich herzustellen und dir dann zu präsentieren und dich damit dann zu segnen. Und so sehen wir das in der ganzen biblischen Geschichte, dass der Weg nach oben oft nach unten führte. Und gerade dort Gott geheimnisvoll in den Leben der Gläubigen gewirkt hat, um sie gerade durch die Miseren des Lebens zur Herrlichkeit zu bringen. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von Josef, wie er von seinen Brüdern verkauft wurde, er nach Ägypten verschleppt wurde. Ein Desaster. Das ist aber die Textstelle, die uns genau das zeigt, wo alle Menschen gegen Josef sind. Gott verändert die Situation so sehr, dass Josef irgendwann die rechte Hand des Pharaos ist und derjenige ist, der zur Ehre und zur Herrlichkeit gelangt. Und in Jesus Christus haben wir genau das gleiche Bild. Jesus wird verlacht und verhöhnt, aber all das muss zum Guten wirken, denn er ist am Ende erhöht. Darum sagt er, folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf euch, verleugnet euch selbst, es werden harte Zeiten kommen, Dinge werden kommen, die euch nicht gefallen, aber irrt euch nicht, diese Dinge werden dazu dienen, dass Gott euch läutert und dass Gott euch zur Ehre bringen wird, auch wenn du es jetzt nicht sehen kannst, nicht fühlen kannst, nicht spüren kannst. Gott bleibt treu. Gott bleibt treu. Wir lesen Vers 12. Dann kehrte Mordekai zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte in sein Haus, traurig und mit verhülltem Haupt. Der Mann, der in Kapitel 4 die Juden zum Klagen und Trauern brachte, so heißt es in Kapitel 4, ist nun selbst in Kapitel 6 völlig verzweifelt und in Traurigkeit. In Kapitel 5 haben wir gelesen, dass Hamans Herz fröhlich war. Und nun ist dieses Herz versunken in Traurigkeit. Sein Kopf dachte nur an Status und Krone. Nun sitzt Haman mit verhülltem Haupt da. Derjenige, Mordekai, der mit Sacktuch und Asche bekleidet war aufgrund der Trauer, weil das Todesurteil über sein Volk ausgesprochen wurde, der mit Sacktuch gekleidet war, ist jetzt neu mit königlichem Gewand gekleidet. Haman suchte Schande, Haman suchte Ehre, fand aber nur Schande. Denjenigen, die er Schande, über die er Schande bringen wollte, die fanden Ehre. Und das ist erstaunlich, dass der eigentliche Wendepunkt, hier in dieser Geschichte haben wir den Turn in dem gesamten Buch. Der Wendepunkt der Geschichte findet ausgerechnet in Kapitel 6 statt. Obacht, Mordekai kann an keiner Stelle irgendwie intervenieren, irgendetwas beitragen für seine Rettung und für seine Ehre. Und Esther ist noch nicht einmal präsent in diesem Kapitel. Was will uns das sagen? Kapitel 6 macht uns klar, das Esther-Buch handelt nicht über Esther. Die große Rettungsaktion geschieht nicht durch Esther. In diesem Buch geht es alleine um Gott, um ihn allein. Gott allein bringt hier die Wende, Gott allein bringt die Rettung, Gott allein bringt die Ehre. Mordekai konnte nichts tun, Esther war nicht dabei, konnte nichts hinzutun. Sie waren völlig angewiesen auf die Rettung des Herrn. Unsere Ehre können wir uns nicht selber erarbeiten. Wir können nichts dafür tun. Wir müssen ausharren, dass der Herr allein die Wende schafft. Das Buch Esther handelt nicht von der Königin Esther. Es handelt von dem verborgenen König, unserem lebendigen Gott. Vers 13 lesen wir. Und Haman erzählte seiner Frau Seresch und all seinen Freunden alles, was ihm widerfahren war. Da sagten seine Ratgeber und seine Frau Seresch zu ihm, wenn Mordekai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von den Nachkommen der Juden ist, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollends vor ihm zu Fall kommen. Bis zu diesem Kapitel haben wir Haman voller Pläne und Strategien. Er hat alles im Griff, doch jetzt in seinem Beraterkreis merkt er, all das zerrinnt ihm wie Sand in seinen Händen. Und seine Frau und seine Berater, die im Kapitel vorher noch gesagt haben, errichte doch mal so einen Holzpfahl und bring diesen Mordekai um die Ecke. Auf einmal, seine Frau hat einen Lichtmoment und sie erkennt, Mordekai hatte zwar nichts im Griff, aber Mordekai ist unbezwingbar. Weil, was ist ihre Begründung? Weil er in der Segenslinie der Kinder Gottes steht. Sie sagt nicht, ist irgendwie ein blöder Zufall, wahrscheinlich wird die Sache jetzt so weitergehen. Wenn du jetzt schon zu Fall gekommen bist und wenn Mordekai wirklich einer der Nachkommen der Juden ist, wenn er in der Segenslinie Gottes steht, dann haben wir keine Chance, über diesen Mann irgendetwas auszusprechen, diesen Mann irgendwie in die Mangel zu bekommen, weil Gott sein Hüter ist, weil Gott sein Beschützer ist, weil Gott derjenige ist, der ihm nicht Schande geben wird, sondern Ehre. Und Haman hat sich hier mit nichts weniger angelegt als mit dem lebendigen Gott selbst. Und auf ihm liegt der Fluch Gottes. Höre gut, auf Haman liegt der Fluch Gottes. Denn wer sich gegen Gottes Volk vergreift, auf dem wird der Fluch Gottes liegen. Und darüber hinaus fragt uns dieser Text, in welcher Segenslinie stehst du? Bist du in der Linie Mordekais in der Segenslinie der Kinder Gottes oder wandelst du in der Fluchlinie Hamans? Denn Galater 3, Vers 10 im Neuen Testament spricht zu uns, verflucht ist jeder, der nicht alles erfüllt, alles tut, was im Gesetzbuch geschrieben ist. Und wer kann sich davon freisprechen? Dieses Urteil trifft uns alle. Haman lebt ein Leben gegen das Gesetz und die Gebote Gottes. Und merkt, ich stehe unter dem Fluch Gottes. Ich stehe nicht in der Segenslinie. Und Haman wurde bestraft, indem er alles verlor, was er hatte. Was wollte dieser Mann? Er wollte das königliche Gewand. Das hat er verloren. Er wollte das königliche Pferd. Das hat er verloren. Er wollte den königlichen Kopfschmuck. Das hat er verloren. Er wollte den Lobpreis. Den hat er verloren. Und dieser Verlust, den er hier erlebt, dass er nackt und bloß hier da sitzt, ist Ausdruck des Fluches, der über sein Leben liegt. Und wo stehen wir? Wir sind alle wie Haman, dass wir unsere eigenen Wege gehen und dass wir oft unser Ding durchziehen wollen. Aber ich sag euch, wir haben eine gute Nachricht, denn Jesus Christus hat den Fluch auf sich genommen. Wie bei Haman, höre hin, wie bei Haman wurde auch Jesu Gewand genommen. Es wurde zerrissen, es wurde verlost und es wurde verteilt. Wie bei Haman wurde Jesu Gesicht verborgen und verhüllt und noch raufgeschlagen. Wie bei Haman trug Jesus auch keine königliche Krone, sondern sein Haupt schmückte ein dorniger Kopfschmuck. Wie bei Haman verstummte plötzlich bei Jesus jeglicher Lobpreis. Er wurde verspottet, verlacht und bespuckt. Wie bei Haman blieb es Jesus verwehrt, von einem Pferd getragen zu werden. Stattdessen musste Jesus die Last des Kreuzes tragen. Warum das? Jesus, der ohne jede Sünde war, wurde zu einem Haman gemacht. Der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit von ihm bekommen. Ein heiliger Tausch, den Jesus anbietet, den Verlust, den Haman erleidet, ist Ausdruck des Fluches. Und wenn wir in Jesu Leben, Jesu Kreuzigung sehen, sehen wir, dass auch Jesus all die Dinge, die Haman verloren hat, Ausdruck von Fluch, auch selber durchlitten hat, auch alles weggeben musste, um den Fluch auf sich zu nehmen. Deswegen hört Galater 3, Vers 10 nicht auf damit, dass wir alle verflucht sind, wenn wir über Gottes Gebote treten, sondern es geht weiter in Vers 13 bis 14. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Denn es steht geschrieben, wer am Holz hängt, ist verflucht. So sollte der Segen, den Abraham erhielt, der Segen der Nachkommen der Juden, so sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist Gottes empfingen. Dass Gott Wohnung nimmt bei uns und wir in Gemeinschaft sind mit Gott und nicht unter Fluch stehen, sondern in der Segenslinie der Kinder Gottes. Und so, wenn du auch merkst, auch Haman ist in mir, der alte Adam Haman, der alte Waldemar steckt in mir, so besteht für Verzweifelte echte Hoffnung. Wende dich im Glauben an Gott. Wende dich im Glauben an Gott, nicht so wie Haman, der einfach in seiner Situation stehen bleibt und verstockt bleibt. Wende dich im Glauben an Gott, denn Jesus hat unsere Schande auf sich genommen, damit wir in den Genuss der Segenslinie Gottes kommen können. Und Hamans Berater haben gemerkt, dass Haman gerade mit Gott konfrontiert wird. Wir lesen den letzten Vers. Während sie noch mit ihm redeten, trafen die Eunuchen des Königs ein und holten in aller Eile Haman zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Plötzlich ist in dieser Geschichte ein Wahnsinnsdruck. Eile ist geboten. Hamans Schicksal wird jetzt bald beschlossen. Haman steht kurz vor seinem Ende. Meine Lieben, innerhalb von 24 Stunden hat sich das Schicksal von einem Mann, komplett umgedreht, und er wird gleich mit dem gerechten Richter konfrontiert. Diese Zeilen rufen uns etwas zu. Sie rufen uns Dringlichkeit zu. Du hast keine Zeit zu warten. Wenn du merkst, ich bin nicht in dieser Segenslinie, in der Mordekai war, in der jeder ist, der mit Jesus Christus verbunden ist, dann ruft dir das zu, du kennst deine Stunde nicht. In 24 Stunden kann sich dein Leben so rapide ändern. Wo stehst du? Deswegen heißt es in Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Nicht morgen, übermorgen, heute. Wenn du heute in diese Konfrontation kommst und merkst, auch ich brauche Vergebung, auch ich brauche Versöhnung, auch ich muss in die Vergebung mit meinem lebendigen Gott kommen, dann ist heute der Tag, wenn du seine Stimme gehört hast. Ruf ihn an, glaube an Jesus, dass er all den Verlust, all den Fluch, der uns trifft, dass er ihn abgetragen hat für dich und mich. Amen.